Meine Stimme ist natürlich nicht mehr gut, aber das könnt ihr verstehen. Wenn wir Gottes Wort verkündigen, dann tun wir es von ganzem Herzen und wir schonen uns dabei nicht. Wir sprechen so, als wäre es unsere letzte Versammlung, denn wir wissen ja nie, ob wir noch eine miterleben werden. Hier haben wir uns das abgewöhnt, mit allem zu sprechen, was in uns ist. Hier haben wir die Verstärkung vor uns und wir brauchen nur einfach in diese Mikrofone hineinzusprechen und den Rest, der wird schon betont. Aber oft ist es notwendig, dem, was man sagt, Nachdruck zu verleihen, damit die Menschen wissen, dass man meint, was man sagt, und sagt, was man meint. Wir wissen, Gott hat es immer so gehalten. Er hat immer gesagt, was er meinte, und er meinte, was er sagt. Beim Menschen ist das nicht immer gewährleistet. Oft hat man einen Gedanken, der einem sagt, wenn du sagst, was du denkst, was wird daraus? Und schon sagt man, was man nicht denkt. Und man gerät mit sich selbst und vielleicht mit anderen in einen Zwiespalt. Aber auf Gottes Wort können wir uns alle Zeit verlassen und wissen, es ist Ja und Amen. Es ist so gewiss, wie er es ausgesprochen hat und wird seine Erfüllung finden, eins nach dem anderen. Wir wissen, Gott hat von Anfang an alle Dinge geordnet. Ich habe heute einige Gedanken sammeln wollen für die Radiosendungen. Und man muss einfach begreifen, dass Gott von Anfang an alles geordnet hat. Wenn er zum Beispiel nicht in alles, in jedes Samenkorn, den Keim zur Fortpflanzung gelegt hätte und zur Vermehrung, hätte man einmal das Weizenfeld abgeerntet und danach wäre man gestorben. Weil nichts mehr da gewesen wäre, um noch einmal zu säen und zu ernten. Aber Gott hat in alles, in jede Pflanze, in jeden Baum, in jede Aussaat, sofort den Samen mit hineingelegt, dass man jedes Jahr neu säen und neu ernten kann. Das ist kein Zufall. Das hat Gott ausgesprochen. Und er sagte, solange die Erde besteht, wird Sommer und Winter, Aussaat und Ernte sein. Es ist so. Daran führt kein Weg vorbei. Kein Mensch kann es widerlegen. Er hat alle Dinge geordnet. Und wenn man darüber nachdenkt, dass Gott schon für die irdische Schöpfung so gesorgt hat, dass alles zur rechten Zeit, am rechten Ort. Und wenn man durch die Länder dieser Erde reist, auf dem einen Ende ist Winter, auf dem anderen Sommer, auf dem einen Tag, auf dem anderen Nacht. Und überall hat Gott für alles gesorgt. Wenn man durch die afrikanischen Länder reist, da sieht man Früchte, die haben wir noch nie gesehen. Die haben wir noch nie gesehen. Aber es ist genügend, dass die Menschen davon leben können, wenn sie sich der Sache bedienen. Überall auf der ganzen Erde hat Gott eigentlich in einer ganz wunderbaren Weise für alles vorgesorgt. Als Schöpfer für die Schöpfung. Wenn wir das jetzt auf das Geistliche hinübernehmen, dann müssen wir uns sagen, der Erlöser hat für alle Erlösten vorgesorgt. Wenn der Schöpfer in der Schöpfung schon alles so vollkommen, so reibungslos geordnet hat, wie viel mehr muss der Erlöser alles geordnet haben für die Erlösten. Er muss alles bereitgestellt haben, ohne Mühe und ohne unser Hinzutun. Aus Gnade hat er alles geschenkt. Es gibt nichts in der Schöpfung, das sich selber helfen könnte. Es ist alles dem Gesetz dessen unterworfen, der es geschaffen hat. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus, unserem Herrn, geworden. Für uns gelten die Gesetze, die dem neuen Bunde entsprechen, dem Volke, das erlöst ist und bei seinem Namen gerufen. Wir als sein Volk in dieser Zeit dürfen uns vertrauensvoll in seine Hände legen und wissen, er wird es wohl machen. Durch nichts können wir den Segen Gottes herabbringen als durch Glauben und Vertrauen. Und das müsste uns in die Herzen hineingelegt worden sein, nachdem wir die Hand Gottes in einer solch mächtigen Weise gesehen und seine Segnungen so wunderbar erlebt haben. Es erinnert mich an das, was im Alten Testament geschah. Irgendjemand hat wohl schon im Gebet geäußert, dass auf dem Berge dort das Erlebnis zu Pfingsten herabkam und die Menschen mit Geist und Feuer getauft wurden. Wisst ihr, als Mose auf dem Berge war und er hatte wohl die 70 Ältesten mit hinaufgenommen, aber zwei waren im Lager zurückgeblieben. Und da selbst hat der Geist Gottes sie erfasst und gefunden, ist über sie gekommen und sie fingen an zu weissagen. Und als Josua dem Mose begegnet, hat er ihm die Geschichte erzählt. Er war ganz betroffen. Und Mose sagt, gerätst du für mich und aus Besorgnis um mich in solch einen Eifer? Mose wollte damit sagen, hast du Angst, dass man mir Konkurrenz machen wird, wenn irgendjemand noch da ist, der weissagt? Und er sagte, möge Gott geben, dass sein ganzes Volk weissagt und dass der Geist Gottes über sie kommt. Und wir hören Paulus fast dieselben Worte sagen, wenn er ausspricht, ich möchte, dass ihr alle in Zungenrede, vielmehr, dass ihr alle weissagt, strebet nach den Gaben des Geistes. Im Reiche Gottes gibt es keine Konkurrenz. Es gibt keine Eifersucht. Wir freuen uns, wenn der Geist Gottes fällt, wenn er wirken kann und sich mächtig bezeugt, wo und über wem. Das ist seine Sache. Hier haben wir es im Einleitungswort gehört. Groß ist der Herr und hoch zu preisen. Er hat sich als der Hohe und Erhabene an den Seinen mächtig erwiesen. Und deshalb ist er hoch zu preisen. Und es heißt hier, in unseres Gottes Stadt, auf seinem heiligen Berge. Das sind alles Zusammenhänge, die uns an das erinnern, was Gott vor Zeiten getan hat, in besonderer Weise, als er herabkam in all seiner Herrlichkeit und hat Mose sein Wort gegeben für Israel und Gesetze, an die sie sich halten sollten und Weisungen, denen sie nachkommen mussten. Der Himmel hatte sich herabgeneigt und die Menschen gerieten in große Furcht, weil sie sahen, dass ein heiliger Ernst mit der Verkündigung des Wortes Gottes verbunden war. Es war nicht nur eine Stimme zu hören, das Feuer war zu sehen, und wer den Berg berührte und nicht befugt war, war ein Kind des Todes. Mit der Verkündigung des Wortes ist ein heiliger Ernst, verbunden gewesen von Anfang an. Es gab keine Verkündigung Gottes hier auf Erden, die nicht zum Gehorsam aufgefordert und zum Glauben aufgerufen hätte. Immer, wenn der Herr sprach, war es in heiligem Ernst. Und alle, die begriffen hatten, was Gott ihnen zu sagen hat, sie glaubten ihm und sie erlebten seine Herrlichkeit. Groß ist der Herr und hoch zu preisen in unseres Gottes Stadt. Er ist nicht irgendwo, er ist da, wo sein Volk versammelt ist. Und wenn er selber gesagt hat, wenn man euch sagen wird, er ist in der Wüste oder er ist hier oder er ist dort, so glaubet nicht. Aber wenn man euch sagen wird, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das könnt ihr glauben. Er ist immer da, wo sein Wort erfüllt wird. Wenn man sagt, er ist in der Wüste oder er ist hier und dort, dann braucht das kein Mensch zu glauben. Aber wenn wir sagen, er ist dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dann haben wir eine biblische Grundlage. Und weil wir eine biblische Grundlage haben, deshalb glauben wir es von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das Psalmwort, das wir schon gelesen haben, es geht hier weiter, herrlich, ragt empor die Wonne der ganzen Erde, der Zionsberg, der wahre Götterberg, die Stadt eines großen Königs. Der lebendige Gott ist der König aller Könige. Und wenn hier von einem Götterberg die Rede ist, dann nicht im Hinblick auf die Gottheit in der Mehrzahl, sondern auf die Zusammenkunft, wenn der Herr mit allen denen, die ihm zur Rechten und zur Linken stehen und zur Verfügung sind, wie zur Zeit Hiobs oder wann immer es war, dass er kam. Sogar zur Zeit Moses lesen wir schon, dass er mit Zehntausenden von Heiligen herabgekommen ist. Und Henoch hat diese Weissagung im Neuen Testament genannt. Ich weiß nicht, wisst ihr, wer weiß, heute Abend ist der Bibelstunde, wer weiß, wo das Wort steht, dass er mit Zehntausenden herabgekommen ist. Ich habe es gerade vor einigen Tagen noch gelesen, aber ich muss leider sagen, in der englischen Bibel, da könnte ich es aufschlagen. Na, ich meine jetzt das Wort im Mose. Im Judas, da kann ich fast sagen, es steht im Vers so und so. Aber ich suche die Stelle im Moses, wo dasselbe Wort, wie es im Judabrief gesagt wird, so wird es uns auch im Moses gesagt. Warum machen wir nicht eine Bibelstunde? Habt ihr alle eure Bibeln hier? Wir suchen mit aller Macht. Und in jedem Fall steht es geschrieben, dass der Herr mit Zehntausenden von Heiligen, es steht in dem Wort, sie setzen sich zu seinen Füßen und er hatte Worte für sie. Vielleicht werde ich es noch finden. Ich habe da noch eine andere Frage, die ich auch nicht ganz beantwortet habe. Am vergangenen Mittwoch, es tut mir tatsächlich leid, wenn man die Dinge nicht so beantwortet, wie man es eigentlich müsste. Doch, es ist 5. Mose 33, natürlich. 5. Mose 33. Dies ist der Segen, den Mose, der Mann Gottes, über die Israeliten vor seinem Tode ausgesprochen hat. Er sprach, der Herr kam vom Sinai her und erschien seinem Volk von Seir her in strahlendem Glanz. Er ließ sein Licht vom Gebirge Paran leuchten und kam aus der Mitte heiliger 10.000 Scharen. Zu seiner Rechten war loderndes Feuer für sie. Ja, er umgab mit Liebe die Stimme. Alle seine Heiligen sind in seiner Hand. Sie waren gelagert längs deiner Bahn, so dass jeder etwas von deinem Worte empfing. Ich habe jetzt die englische Übersetzung gebraucht für den letzten Teil. ob nun Aussprüche oder von deinen Worten. In jedem Fall sehen wir, dass der Herr mit Zehntausenden von Heiligen herniederkam. Schon damals, als er sich dem Volke Israel offenbarte. Wenn man dieses Wort zum Propheten Daniel nimmt, dann steht es fast genauso geschrieben. Und wenn man das zu 1. Mose nimmt, wo der Herr sprach, lasset uns Mensch machen, immer war er von denen umgeben. Und wir müssen wissen, dass Gott, und vielleicht für nicht alle ganz begreiflich, aber Gott hat Söhne auf Erden und im Himmel. Wenn wir den Hiob lesen, da heißt es, und die Söhne Gottes versammelten sich vor dem Herrn. Dann gibt es Menschen, die wollen missverstehen, was gesagt wurde, und sie meinen, das war schon die Braut, die dort in der Herrlichkeit vor dem Herrn gewesen ist, dass sie präexistent gewesen sein sollte. Das stimmt nicht. Das braucht nicht zu sein. Denn Gott hat Söhne, die geschöpft worden sind, und er hat Söhne, die gezeugt worden sind. Wenn man an die Engel denkt, sie sind geschaffen. Aber wenn er dann von Christus spricht, dann sagt er, du bist mein Sohn, dich habe ich heute gezeugt. Und wenn wir dann alle die ansehen, die durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren sind, sie sind durch die Zeugung des Geistes ins Dasein und zum Leben gerufen worden als Söhne und Töchter Gottes. Man braucht das nicht zu verwechseln. Es ist gar keine Notwendigkeit dafür. Aber wir sehen, dass der Herr schon seit jeher, seitdem die himmlischen Heerscharen geschaffen sind, von ihnen umgeben war, und wo immer er sich begab, dort sind auch sie gewesen. In der Englischen heißt es wörtlich, genauso wie im Judabrief, und er kam mit heiligen Zehntausenden, und zu seiner Rechten war loderndes Feuer für sie. Wie schon gesagt, Gott der Herr kam auf den Berg hernieder, und es war das Feuer zu sehen, der Rauch stieg auf, und es waren heilige Scharen von Zehntausenden, die dort mit ihm waren, als er herabgekommen war. Und Henoch, er hat schon geweissagt, als der Siebente seit Adam, dass der Herr kommen wird mit Zehntausenden von Heiligen. Und der Prophet Daniel hat es vorausgesagt. Und wir wissen, dass dann auch diejenigen, die von der Erde erhoben wurden und in die Herrlichkeit genommen werden, mit ihm zurückkommen werden. Dann wird die Zahl voll sein. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Hier heißt es, auf dem Götterberge, die Stadt des großen Königs. Gott hat in ihren Palästen sich kundgetan als eine feste Burg. Gott hat sich uns in mannigfaltiger Weise kundgetan. Wenn wir Zuflucht benötigen, ist er eine feste Burg. Wir sind geschützt und sicher in ihm. Benötigen wir Kraft, ist er's. Alles, was wir benötigen, das finden wir in ihm. Von dieser Gottesstadt heißt es schon in dem Psalm 46, von Vers 2. Es heißt hier, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Hilfe in Nöten wohlbewährt erfunden. Darum bangen wir nicht, wenngleich die Erde vergeht, wenn Berge mitten ins Meer versinken, mögen tosen, mögen schäumen seine Wogen, mögen beben die Berge vor seinem Ungestüm. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine feste Burg ist uns der Gott Jakobs. Und dann Vers 5. Ein Strom ist da. Seine Bäche erfreuen die Gottesstadt. Das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott schützt sie. Schon wenn der Morgen tagt, ist das nicht ein herrliches Wort. Wenn wir schon von der Gottesstadt reden und von dem heiligen Berge, so sollen wir wissen, dass Gott in der Gottesstadt ist und dass er auf dem heiligen Berge wohnt und thront und dass da, wo er ist, Geborgenheit und Ruhe ist, dass wir uns zu seinen Füßen setzen dürfen, um sein Wort zu empfangen und uns jedes Mal neu segnen zu lassen. Ein Strom ist da. Seine Bäche erfreuen die Gottesstadt. Auch das ist ein wunderbares Wort. Einmal in der Einzahl, einmal in der Mehrzahl. Ein Strom ist da, aber aus diesem einen Strom ergeben sich oder ergießen sich viele Bäche. Es ist ein Geist, aber es sind viele Kundgebungen des einen Geistes, der in der Gemeinde wirksam ist. Wollten wir es auf den Strom hin münzen, der von Golgatha ausgeht, so müssen wir sagen, ein Strom, aus dem viele Segnungen auf jede Weise über das Volk Gottes kommen, nach Geist, Seele und Leib, je nach Notwendigkeit und Bedürfnis, hat der Herr für alles aus Gnaden gesorgt. Und ein Liederdichter singt, wer in diesem Strome gewaschen sich hat, das Angesicht Gottes einst schaut. Ein Strom ist da. Seine Bäche erfreuen die Gottesstadt. Selbst wenn wir Offenbarung 22 lesen, heißt es, dass an dem Strome auf beiden Seiten standen Lebensbäume und sie trugen 12 Früchte oder 12-mal im Jahr Früchte. Überall da, wo ein Strom gezeigt wird, da ist Frucht, da ist Wachstum, da ist Segen. Wenn hier ein Strom gezeigt wird in der Stadt Gottes, dann muss da etwas wachsen, gedeihen, blühen und Frucht tragen. Und die Stadt unseres Gottes ist bewässert mit diesem Strom, der durch sie fließt. Und dieser Strom ergießt sich in vielen Bächen. Für alles, was wir nötig haben, das ist darin enthalten. Und wir dürfen uns alle, ich glaube, es ist sogar im Psalm, was ist es? Psalm 1 wohl geschrieben, gepflanzt an Wasserbächen. Und wenn das mit uns der Fall ist, dann werden wir Frucht bringen zur rechten Zeit. Nicht unsere Frucht, sondern die Frucht des Heiligen Geistes, der sich ergießt wie ein Strom in und durch die Gemeinde. Wir lesen ja im Korintherbrief, dass es ein Geist ist, aber mancherlei Gaben und mancherlei Dienste und Ämter in der Gemeinde. Alles aber wirkt ein und derselbe Geist. Ein Strom, viele Bäche, die sich aus diesem einen Strome ergießen und in der Gemeinde des lebendigen Gottes den Boden fruchtbar machen, ihn befeuchten, dass die Wurzeln genährt werden und dass die Frucht hervorkommen kann, die Gott sehen möchte an jedem Einzelnen von uns. Irgendwo im Propheten Jeremia, vielleicht Kapitel 18, 19, 20, da ist die Rede von einem dürren Baum. Und das ist im Unterschied zu einem Baum, der gepflanzt ist am Wasserbächen. Er braucht sich keine Sorge zu machen, auch wenn es heiß wird, es ist eine Versorgung da. Der Strom sorgt dafür, dass selbst die Hitze ihm nicht schaden kann. Er gedeiht und besteht weiterhin. Ein Strom ist da. Warum? Gott ist da. Und wo Gott ist, ergießt sich sein Segen, da ergießt sich sein Geist, sein Leben, alles, was Gott mitzuteilen hat, ergießt sich da, wo er sich offenbaren kann. Und wir haben es bereits gesagt, seine Offenbarungsstätte ist nicht irgendwo, sondern da, wo sein Volk in seinem Namen versammelt ist. Da soll der Boden fruchtbar sein. Da sind wir gepflanzt an Wasserbächen. Da sollen wir Frucht tragen zu seiner Ehre. Es ist die Stadt Gottes. Es ist der Strom Gottes. Es sind die Bäche Gottes. Es ist das Volk Gottes. Es ist alles konzentriert zusammengebracht an der Stätte, an der sich Gott aus Gnaden offenbart, nicht nur offenbaren möchte. Es ist eine Tatsache. Man kann nicht einfach sagen, Gott wird es erst tun. Er hat es schon getan. Und seit Pfingsten fließt dieser Strom hier auf Erden durch die Gemeinden und überall, wo Menschen begreifen, was Gott ihnen bereitet hat, sie werden zurückgebracht wie in das Paradies, um mit ihm selber Gemeinschaft zu haben und zu sehen, was alles geschieht in dieser Stadt des lebendigen Gottes. Ein Strom ist da. Er braucht nicht erst herbeigerufen und herbeigefleht zu werden. Im Alten Testament war es der Prophet Hesekiel. Er sah einen ganz gewaltigen Strom. Der kam aus dem Tempel hervor. Und im Handumdrehen war er sehr hoch gestiegen. Und die Stimme spricht ihm, geh in dieses Wasser hinein. Und er geht erst bis an die Knöchel, wohl noch etwas zaghaft, dann bis an die Knie, bis an die Lenden. Und am Schluss ist er in diesem Wasser voll und ganz gewesen und er schwamm in diesem Strom. Das soll eigentlich sein. Und ich frage mich, woran es liegt, dass diese Bäche sich nicht ergießen können. Der Strom ist da, aber jetzt wollen sich die Bäche in einer Mannigfaltigkeit, in einer Vielzahl in der Gemeinde des lebendigen Gottes ergießen. Und auf jeden Einzelnen wird etwas herabkommen müssen. Und jeder wird merken, dass der Strom oder die Bäche ihn erreicht haben. Es heißt hier, das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten. Ja, wer ist die Wohnung des Höchsten? Man kann nicht äußerlich sagen, es ist dieses Gebäude. Das geht nicht. Gott wohnt nicht in einem Tempel von Menschenhand erbaut. Er spricht zu dem Propheten. Welches Haus oder was für ein Haus ist es, das ihr mir bauen wolltet? Hat nicht meine Hand das alles geschaffen? Er wollte sagen, wenn ich euch darum gebeten hätte, mir eine Stätte als Wohnung zu bauen, dann hätte ich es euch gesagt. Aber dann spricht der Mann Gottes und der Geist Gottes durch ihn. Gott wohnt nicht in einem Tempel von Menschenhand erbaut. Und dann geht zur Sache. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Nicht der Ort, in dem wir zusammenkommen. Vielleicht sollten wir es einmal so formulieren. Dieses hier, das Gebäude, ist unser Tempel. Gottes Tempel aber ist unser Leib. So sieht Gott die Sache. Das hier ist unser Tempel. Wir kommen hier zusammen. Aber das, was hier versammelt ist, das ist Gottes Tempel. Und wir können davon ausgehen, dass die Stätte, an der wir uns versammeln, heilig ist. Aber ich will euch sagen, sie ist nicht heilig von selbst. Sie wird geheiligt durch den, der uns als diejenigen, die wir hier zusammenkommen, wir sind die von Gott Geheiligten, durch die oder durch unsere Anwesenheit ist der ganze Ort und die gesamte Atmosphäre geheiligt durch die Gegenwart Gottes an dieser Stätte. Man kann nicht einfach sagen, da ist ein heiliger Berg oder da eine heilige Kapelle. Es gibt keinen heiligen Berg und es gibt auch keine heilige Kapelle, ohne dass der Heilige da selbst gegenwärtig ist. Und es gab genügend Städte im Alten Testament, die als heilige Städten bezeichnet wurden. Und sofern der Heilige die Städte verlassen hatte, haben sie einen Götzendienst daraus gemacht und es war alles andere als heilig. Wir müssen die Dinge einfach richtig sehen. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes als Gemeinde zusammengefügt als Glieder des einen Leibes. Und es ist der eine Strom, der sich ergießen, aber der sich aufteilen möchte in viele kleine Bäche. Der Strom in sich ist eine ganz gewaltige Sache. Und die Bäche sind, die das Wasser dann überall hinleiten, so dass der gesamte Boden bewässert wird durch diese einzelnen Bäche, die sich da ergießen können. Vielleicht sollten wir es so formulieren, dass die Stadt Gottes nicht ein solches Gebäude ist, sondern wie eine Pflanzung, wie ein Garten. Wir sehen das ja selbst im Jerusalem in Offenbarung 22. Da ist der Strom und da sind Bäume und da sind Früchte. Es ist manches, was da zu sehen und zu hören und zu betrachten ist. Hier ist das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten, die Stadt des lebendigen Gottes, in der sich ein Strom in mächtiger Weise ergießt. Und dieser eine Strom teilt sich auf, um jeden zu erfassen, jeden zu nähren, zu befeuchten, so dass alle gedeihen können in der Gegenwart Gottes. Und es heißt weiter, Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott schützt sie, schon wenn der Morgen tagt. Gott ist in ihrer Mitte. Das ist die Summe des Ganzen. Wenn Gott nicht in einer Sache ist, dann können wir sie vergessen. Dann kann sie noch so gut sein und noch so schön aussehen. Wenn Gott nicht in einer Sache ist, dann ist es gar nicht wert, dass wir uns damit befassen. Wir wissen, Gott ist in seinem Wort, Gott ist in seinem Volk. Und dass wir alle heute Abend neuen Mut fassen könnten und wüssten, Gott hat hier auf Erden eine Gemeinde. Und nicht aus Vermessenheit, sondern um der Wahrheit willen, dürfen wir sagen, dass wir zu dieser Gemeinde gehören dürfen, die er selbst am Kreuz auf Golgatha erlöst, die er bezahlt hat mit seinem teuren und heiligen Blute, eine Gemeinde, in die er sich ergossen hat. Wir haben es ja oft genug gehört. Alles, was Gott war, ist in Christus offenbar geworden. Und alles, was Christus war, soll durch die Gemeinde offenbar werden. Bruder Brenham formuliert es ja so, dass er sagt, Gott ergoss sich in Christus und Christus ergießt sich durch die Gemeinde. Und er ist ja der Felsen, der geschlagen wurde. Er ist, von dem dieser Strom ausgeht. Alles, was göttlichen Ursprungs ist, führt uns auch wieder zu Gott zurück. Es verbindet uns mit Gott. Es bringt uns Gott näher, was immer es sein mag. Wenn es göttlichen Ursprungs ist, bringt es uns Gott näher. Es bringt uns zu ihm zurück. Es gibt nichts, was göttlichen Ursprungs ist, das uns von Gott abwenden würde. Niemals. Ganz gleich, was es sein mag, es bringt uns dem Herrn näher. Möge es Gott gefallen, uns dieses Wort groß zu machen und uns die einzelnen Gedanken ins Herz hineinzulegen. Ich sage euch, wir brauchen um diesen Strom nicht zu bitten. Dieser Strom ergießt sich. Wir müssen nur in die richtige Einstellung und wie gebeten wurde, unsere Sinne und Gedanken göttlich ordnen lassen, dass dieser Strom sich ergießen kann in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Dass wir alle davon erfasst werden und wissen, Gott ist mitten unter seinem Volk. Wie hier geschrieben steht, ein Strom ist da, seine Bäche erfreuen die Gottesstadt, das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten. Wer ist die Wohnung des Höchsten? Wer ist sein Heiligtum? Hier auf Erden, es steht im Hebräerbrief geschrieben, er hat durch die Darbringung seines Opfers diejenigen, die ihm Glauben schenken, ein für alle Mal geheiligt und ans Ziel gebracht. Er hat sich hier auf Erden ein Heiligtum geschaffen. Es ist seine Gemeinde. Und es heißt, Gott ist in ihrer Mitte. Und wenn Gott in unserer Mitte ist, dann werden wir nicht schwanken und nicht wanken. Wir werden uns freuen über alles, was er aus Gnaden getan hat und weiterhin aus Gnaden tut. Nichts bleibt uns weiter übrig, als den Namen des Herrn zu loben und zu preisen. Und ich bin dessen sicher, dass Gott uns helfen wird in jeder Weise, seine Wege mit uns zu erkennen und zu begreifen, dass alles bereitet ist. Wir müssen nur den Alltag mit all seinen Sorgen und Nöten und manchmal die Dinge, die uns so leicht packen wollen und einen Gedanken aufkommen lassen. Der Bruder hat dir etwas gesagt oder die Schwester hat dir wehgetan oder das war nicht richtig, was der gemacht hat und das war nicht richtig. Niemand behauptet, dass alles richtig ist, aber es hilft keinem, dass man sich daran aufhält. Es hilft keinem Menschen, dass er sich aufhält an irgendwelchen Dingen. Im Gegenteil, sie stehen uns im Weg und sind uns ein Hindernis. Und das will ich euch sagen, mit Absicht tut einer dem anderen gar nichts Böses. Das gibt es nicht. Und wenn jemand meint, er ist ihm recht, dann lasst es ihm doch. Eines Tages wird er vielleicht selber einsehen, ob es stimmt oder nicht. Wenn wir hier zusammenkommen, ist es unbedingt notwendig, dass wir unsere Herzen und Gewissen von allem befreien, was zwischen uns und Gott stehen könnte und den Segen Gottes hindert und hemmt. Es hat keinen Zweck, dass wir hier zusammenkommen mit Seufzen untereinander. Es hat keinen Zweck, denn der Geist Gottes ist dann betrübt und der Segen Gottes wird aufgehalten. Ich meine, wir alle sind dahin gekommen, dass wir sagen können und dass wir auch gesagt bekommen können. Und dann ist alles gut. Und wir können es dem Herrn zutrauen, dass er jedem Einzelnen aus Gnaden helfen wird. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber es ist so einfach getan oder geschehen, dass man sich sagt, ach, die Schwester hat das oder das Böse gemeint. Oder der Bruder Es hat niemand etwas böse gemeint. Es sah vielleicht so aus, aber es war nicht so gemeint. Vielleicht hört der eine dies, der andere jenes, und man hält sich daran auf. Man wälzt es vor sich her. Und es ist, als ob die Kinder einen Schneemann machen wollen. Er wird immer größer und immer größer. Und zum Schluss bekommt man Angst vor der ganzen Sache. Es ist überhaupt nicht nötig. Jeder Mensch, der im irdischen Leben steht, und ich möchte mal all die Brüder fragen, die im Berufsleben stehen, manchmal geht es doch hart her, oder nicht? Es geht ganz hart her. Wenn da jeder ein schiefes Maul machen würde, weil irgendein Kollege etwas gesagt hat, was gäbe es dann? Dann machte jeder ein schiefes Maul und guckte in eine andere Richtung und keiner wüsste mehr, wo der Chef noch ist. Das geht überhaupt nicht. Schon in diesem Leben muss man irgendwie fertig werden mit all den Dingen, die auf einen zukommen. Man kann nicht einfach zu Hause bleiben und sagen, Mensch, heute gehe ich überhaupt nicht hin, der hat mir wehgetan. Man geht hin, denn man hat dem anderen ja auch schon längst wehgetan. Man hat's nur nicht gemerkt. Den Schmerz, den wir anderen zufügen, den merken wir selber gar nicht. Wir sind so quietschfidel, nachdem wir anderen Leuten etwas getan haben, was ihnen wehtat. Aber manchmal kommt dann die Reihe an uns. Und dann müssen wir uns fragen und sagen, Herr, jetzt hilf uns, diese ganze Sache schön zu ertragen und nichts aufkommen zu lassen. Es gibt das Wort im Jakobus 5. Seufzet nicht untereinander, liebe Brüder. Denn der Richter steht vor der Tür. Es darf nicht sein. Und es braucht nicht sein. Wir können ein Volk Gottes sein, in dem der Strom sich ergießt, die Bäche aufteilen, in eine Stätte, in der der Herr gegenwärtig ist, um seine Macht und Herrlichkeit tatsächlich in einer ganz gewaltigen Weise zu offenbaren. Ihr wisst, ich stehe doch nun in der Frontlinie, werde von allen Leuten beschossen. Aber je mehr das geschieht, umso größer und tiefer und inniger wird die Liebe zu Gott, zu seinem Wort und zu seinem Volk. Alles bringt uns dem Herrn näher, hilft uns zur Selbstverleugnung, und das ist der schwerste Weg, uns selbst zu verleugnen. Das fängt schon manchmal in der Familie, und ich wurde ja gefragt, wie es in der Ehe sein soll, und das ist eins der schwersten Kapitel, darüber kann man gar nicht sprechen. Die Praxis soll es den Leuten allen zeigen, und sie werden dann wissen, ob es ihnen leid tut oder nicht. Aber es ist natürlich so, dass man sich immer wieder fragen muss, worum geht es eigentlich? Wenn es um den Willen Gottes geht, dann steht Gottes Wort an erster Stelle. Dann kann der Mann nicht sagen, hier, ich habe zu sagen. Denn dann könnte die Frau sagen, Moment mal bitte, aber es gibt einen, der hat noch mehr zu sagen, als du zu sagen hast. Wenn es um eine Versammlung geht, um Dinge, die Gott von uns fordert, dann kann der Mann nicht einfach sagen, so, heute ist ein schöner Sonntag, heute bleibe ich zu Hause. Dann kann die Frau zum Gottesdienst gehen, weil geschrieben steht, verlasset nicht eure Versammlungen, wie es etliche machen. Man muss wissen, wer stellt die Forderungen und worum geht es? Geht es um göttliche Sachen, hat Gott zu bestimmen. Darunter hat sich Mann und Frau gleichermaßen zu beugen. Geht es um irdische Dinge, die dem Manne übertragen sind, er habe zu sagen. Geht es um die Küche, lass die Frau doch bestimmen, es ist doch besser, als wenn wir uns noch darum kümmern müssten. Lass doch, Gott hat uns doch Verstand gegeben, dass wir ihn gebrauchen, dass wir nutzen und uns nicht auseinanderreden, sondern ganz einfach die Dinge richtig ordnen lassen, damit der Segen Gottes tatsächlich auf uns allen ruhen kann und uns geholfen ist und wir wirklich als ein Heiligtum Gottes angesehen werden können. Brüder, Schwestern, Darum geht es jetzt. Wir können nicht einfach alles auf das Gebäude schieben und sagen, der Herr hat uns ein schönes Gebäude gegeben und ist mit seiner Herrlichkeit da heruntergekommen. Das ist alles schön, das ist alles wahr, aber das nützt uns alles nichts. Wisst ihr, warum nicht? Ich könnte jetzt zu Lukas 2 nehmen. Und wir haben es hier durchgenommen. Die Hirten auf dem Felde, sie haben die Botschaft gehört und sie sahen das Licht. Aber Jesus Christus war noch nicht mal in dem Licht und er war noch nicht mal in der Botschaft. Er war dort. Und ihr Herzensverlangen war erst dann gestillt, als sie hinkamen, wo Jesus war und ihn fanden. Die Botschaft zu hören ist eine wunderbare Sache. Das Licht zu sehen ist etwas Herrliches. Aber das alles ist nur geschehen, dass wir unseren Weg zu Jesus finden. Und ich sage euch, die Stunde ist gekommen, wo wir nicht aufhören müssen, bis wir zu ihm gekommen sind. Und wie die Hirten und wie der Simon und all die Leute, dass wir die Sache sehen und miterleben. Und wie der Mann Gottes damals, jetzt lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen. Er hatte das Wort der Verheißung. Der Heilige Geist war auf ihm, das war alles schön und gut. Er legte Zeugnis ab, es war wunderbar. Aber die Stunde musste kommen, an dem er sah, mit eigenen Augen sah und in Händen hielt, was ihm verheißen wurde. Die Hirten hätten lange sagen können, wir haben eine herrliche Botschaft gehört. Wir haben ein helles Licht gesehen vom Himmel, das uns erleuchtet hat. Das alles war schön und wunderbar. Aber das alles hat nur auf unseren geliebten Herrn und Heiland hingewiesen. Und sie waren nicht zufrieden mit alledem. Sie gingen hin, um zu sehen, was geschehen war. Und dann kehrten sie zurück und waren voller Freude. Wir sind froh für die Botschaft. Wir sind froh für das Licht. Die Frage ist jetzt, wo ist der Herr Jesus? Haben wir ihn gefunden? Sind wir zu der Stätte gekommen, dass er sich uns, einem jeden, neu offenbaren kann? Mit Paulus war es auf der Stelle. Er sah das Licht und er hörte die Stimme. Und er fragt, wer bist du? Er hat nicht nach dem Licht gefragt, er hat gefragt, wer in dem Licht war. Wer bist du? Wer bist du, Herr? Und die Stimme lautete, ich bin Jesus. So muss es uns ergehen. Es ist gut, die Botschaft gehört zu haben. Es ist gut, das Licht gesehen zu haben. Aber jetzt die Frage, Herr, wer bist du? Und die Antwort lautet, ich bin Jesus. Wenn wir ihn gefunden haben und eine Begegnung mit ihm haben, dann ist all unsere Empfindlichkeit, all unsere Eitelkeit, alles, was uns bewegen mag, ist dann dahin. Und wir werden eine neue Schöpfung in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wir ziehen unsere Straße fröhlich und danken dem lebendigen Gott, dass er uns Licht gegeben hat, um darin zu wandeln, bis wir dahin kommen, wo wir den Herrn Jesus so sehen, wie ihn uns die Heilige Schrift beschreibt. Das ist unser aller Wunsch. Und unser aller Gebet, möge Gott selber die Gottesstadt erfreuen mit seiner Gegenwart. Möge er sie tränken mit Wonne wie mit einem Strom. Und dass sich die Bäche Gottes ergießen. Und dass wir zu den Füßen des Herrn Ruhe und Frieden finden. Und ihn aufs Neue erleben in dieser Zeit. Amen. Lass uns aufstehen und noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir kommen gemeinsam vor dein heiliges Angesicht. Dein Wort ist so herrlich, die Gedanken darin so tief. Was sollen wir dir sagen? Du hast auf Erden eine Stätte aufgerichtet, nicht mit Menschenhänden erbaut, einen heiligen Tempel Gottes, ein Haus Gottes, erbaut mit lebendigen Steinen. Du bist der Eckstein, und wir sind hineingefügt worden in diese Behausung Gottes auferbaut auf dem heiligen Grund der Apostel und Propheten. Treuer Gott, du selber wollest dafür sorgen, dass deine Herrlichkeit noch einmal offenbar wird und dass der Strom sich noch einmal ergießt. O Gott, dass alles Dürre neu belebt wird, dass die Blätter nicht abfallen und die Frucht nicht verwelkt, sondern alles grünt und blüht und die völlige Reife kommen könnte in diesen letzten Tagen. Heiland, du wollest unsere Herzen reinigen von allen Gedanken, die nicht vor dir bestehen können. Nimm alles aus mir und aus jedem einzelnen Herzen heraus, was dem Wirken deines Geistes im Wege steht. Möge dein teures und heiliges Blut uns reinigen und heiligen, so dass wir in deine Gegenwart treten könnten, um mit dir zu reden. Treuer Gott, wir danken dir für dein teures und heiliges Wort und bitten dich, möge die Salbung deines Heiligen Geistes in einer solch gewaltigen Weise über uns alle kommen, dass wir spüren, hier ergießt sich ein Strom des lebendigen Gottes und er teilt sich auf in mancherlei Bäche, erfüllt dieses und jenes Herz und ergießt sich, so dass es überfließt. Halleluja! Du selber, o Herr, hast gesagt, das Wasser, das ich euch geben werde, das wird in euch zu einer Quelle werden, die in das ewige Leben hineinsprudelt. Und da sprachst du von dem Geist, der über die kommen sollte, die an dich glauben. Ach, Heiland, nimm alles weg, treuer Gott, alle Herzenshärtigkeit, alle Missverständnisse, alles, was irgendwie im Wege stehen möchte, und schenke Gnade, dass wir dir Ehre bereiten durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen, das du in uns hineingelegt hast. Halleluja, deinem herrlichen Namen. Wir sind in großer Erwartung, auch für die vor uns liegenden Tage, dass du uns segnen wirst aus dem Reichtum deiner Gnade. Gepriesen und gelobt sei dein herrlicher und wunderbarer Name. Halleluja, Halleluja. Amen.